SWR 2 Lesenswert Magazin.
Ja, ich muss es jetzt einfach mal so sagen, wie es ist. Es hat mich noch nie beim Lesen so derartig heftig vor Lachen geschüttelt wie bei den Romanen von Joachim Meyerhoff. Das ging schon fast an die Grenze zum Krampf. Also Joachim Meyerhoffs autobiografische Bücher sind wirklich schreiend komisch. Aber sie haben auch, und das macht sie so anrührend und so großartig, sie haben auch immer eine sehr dunkle und traurige Seite. Alle Toten fliegen hoch, heißt sein Romanzyklus, in dem es vor allem um Verluste geht, um den Tod seines Bruders, seines Vaters und auch den Tod seiner Großeltern. Jetzt ist der fünfte Teil dieses Zyklus erschienen, Hamster im hinteren Stromgebiet heißt er. Und diesmal geht es darum, dem Tod selbst ja nochmal davongekommen zu sein. Ein Schlaganfall mit 51 Jahren. Auch darüber hat Joachim Meyerhoff ein Buch geschrieben und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier im Studio ist. Hallo.
Ich freue mich auch sehr, danke vielmals.
Wie geht's Ihnen heute 2 Jahre nach diesem Schlaganfall?
Ja, sehr, sehr gut. Aber tatsächlich ist es so, dass es immer noch besser wird. Also es geht nicht ganz so schnell, wie ich vielleicht auch mal dachte. Aber auf der anderen Seite ist es auch gut, dass diese Dinge so lange Zeit brauchen, um wieder so ganz, ganz gut zu werden. Aber mir geht es sehr gut.
Das Buch beginnt an dem Tag, wo Sie am Küchentisch mit Ihrer Tochter sitzen und den Schlaganfall erleiden.
Ja.
Viele Leute realisieren sowas gar nicht. Sie wussten aber sofort, was das ist.
Es gibt dann doch immer wieder Menschen, und das ist fatal, die denken, naja gut, mir ist schwindelig, ich leg mich mal hin. Aber warum auch immer, mir war sofort klar, dass das eine sehr ernste Sache ist und dass es ein Schlaganfall ist. Wobei ich jetzt immer noch 2 Jahre danach erstaunt bin, wenn ich dieses Wort ausspreche, ja, dass ich jetzt mit diesem Wort eine Einheit bilde. Und im Grunde ist der ganze Roman, den ich geschrieben habe, eigentlich ist er nur dafür da, diesem Wort ja etwas entgegenzusetzen, nämlich meine Art von Erzählen.
Ja, das schreiben Sie im Buch. Ich wollte es nicht zulassen, dass der Schlaganfall auf mich herabsah, sondern ich wollte auf ihn herabsehen und ihn auch lächerlich machen. Wie war da Ihre Strategie, um wieder die Kontrolle über dieses Ereignis zu gewinnen?
Ja, wissen Sie, wenn Ihnen sowas widerfährt, und ich habe ja wirklich das ganz gut überstanden, hat man natürlich auch psychische Probleme, ja, oder man ist auf jeden Fall auch gefordert. Man nennt das eine Post-Stroke-Depression. Ja, das bleibt mehr oder weniger niemandem erspart, denn sie haben natürlich ein traumatisches Erlebnis gehabt. Und jeder muss natürlich nach einem Weg suchen, diesem Ereignis was entgegenzusetzen, um sein Leben zurückzuholen, damit nicht so eine Diagnose das Erzählen übernimmt, ja. Weil so ein Wort, das kann auch dazu führen, dass das alles bestimmt plötzlich und man sich komplett in so eine Diagnose begibt. Ich glaube, das ist auch bei Krebsdiagnosen, bei anderen Diagnosen so, dass alleine die Feststellung, dass man das hat oder war oder ist, einem ein Stück auch die Biografie versucht zu entwinden. Und ich schreibe dagegen an. Ich hole mir sozusagen das Narrativ zurück und brauche aber auch das Gelächter, damit so eine Situation, die eigentlich dazu auffordert, komplett in Ernsthaftigkeit zu erstarren, flexibel bleibt.
Sie beschreiben sehr plastisch auf den ersten Seiten auch, was da in Ihrem Hirn und in Ihrem Körper passiert. Mhm. Darf ich Sie bitten, eine Stelle zu lesen, Seite 17?
Ja, sehr gerne. Mir wurde schwindelig, so schwindelig wie noch nie. Die Winkel des Zimmers schwangen auf und zu, schnappten nach mir. Die gesamte Geometrie des Raums war in Auflösung begriffen und drehte mich durch die Mangel. Gegenstände und Wände gaben ihre feste Form auf, franzten aus, wucherten in und übereinander, schmolzen, verflüssigten sich und schlugen über mir zusammen, verschluckten mich. So. Das war's, dachte ich, jetzt kotze ich und kipp um. Doch dann beruhigte sich der Raum wieder, gewann an Kontur und der halbe Mensch, den ich noch spürte, kauerte nach wie vor am Tisch.
Und Sie haben sich in dieser dramatischen Situation immer wieder Theatertexte vorgesagt. Ja. Schon im Krankenwagen kam Ihnen irgendwie, glaube ich, Faust war es, ja, in den Kopf.
Ja, wissen Sie, das ist natürlich für einen Schauspieler, für jemanden, der ununterbrochen mit Sprache, und zwar mit gesprochener Sprache zu tun hat, ein existenzieller Moment. Ja, es ist für jeden eine Katastrophe. Aber ich bekam sofort Angst, dass ich vielleicht auch meine Sprache verlieren würde. Und da habe ich dann so versucht, so Sätze zu sagen. Und meine Tochter, die mit mir im Krankenwagen war, die habe ich immer gefragt, klinge ich irgendwie komisch, klinge ich komisch. Es war aber natürlich auch ein bisschen lustig, weil im Nachhinein, wenn sowas überhaupt lustig sein kann, dass da so ein Burgschauspieler, es war ja in Wien, jetzt Faust rezitierend, ja, ins Krankenhaus gefahren wird. Und ich war auch sehr laut, habe eine laute Stimme. Und dieser Sanitäter, der guckte schon so ganz beklommen zu Boden, weil er dachte, den hat's jetzt richtig schlimm erwischt. Aber ich war wirklich in Angst, dass meine Sprache, aber es ist eine ganz andere Hirnregion. Also ich hatte vor allen Dingen mit motorischen Problemen zu kämpfen, Gott sei Dank. Und auch nicht mit Erinnerungsfähigkeit.
Sprache ist überhaupt so ein Phänomen. Sie erwähnen, in Wien wird aus dem Schlaganfall ein Schlagerl.
Schlagerl und aus Taub. Das
ist schon fast putzig. Ja, und auch.
Ja, aber das Putzige ist natürlich in diese Sprache fest eingeschrieben, ja, dass die Dinge so verniedlicht werden. Aber das wird dann wirklich aus einer Halbseitenlähmung, ja, einem Schlaganfall, wird dann ein Schlagerl, das er bisal bamstig macht. Und ich muss Ihnen sagen, das hat durchaus tröstenden Charakter. Also das klingt dann schon so ein bisschen, als würde man eher davon kommen. Ist nicht ganz so festgeschrieben. Es bleibt weicher. Und das mochte ich auch immer sehr an dieser österreichischen Sprache, an diesem Idiom, dass es die Dinge so in der Schwebe lässt. Viele finden das auch sehr problematisch, weil man nie so weiß, woran man ist. Aber ich fand es sehr gut, in dem Moment nicht genau zu wissen, woran ich dann bin mit dieser Beschreibung.
Sie haben schon erwähnt, Komik ist für Sie immer sehr wichtig, spielt eine große Rolle, um diesen ganzen Zumutungen, die das Dasein so bereithält, was entgegenzuhalten. Komik als Schlupfloch aus der Unentrinnbarkeit der eigenen Hilflosigkeit, nennen Sie das auch im Roman. Man könnte ja auch Hölderlin abwandeln, wo das Komische ist, wächst das Rettende auch.
Ja, wäre ich sofort dabei. Für mich ist Komik noch mehr als nur so ein Beiwerk. Wissen Sie, man könnte ja mal sagen, oh, jetzt erzähle ich eine sehr ernste Geschichte. Da muss ich schon versuchen, dass sie auch ein bisschen komisch ist, damit die Leute das aushalten. Das wäre nicht das, was ich versuche, sondern ich glaube tatsächlich, dass die Komik in jeder Situation steckt. Ja, nicht in jeder. Mein Gott, es gibt auch durch und durch ernsthafte, schreckliche Situationen. Na klar. Aber eine bestimmte Perspektive kann auch sehr ernsten Situationen noch Komik abgewinnen. Und das ist ein Punkt, wenn man das schafft, das ist ein sehr menschlicher Punkt. Ja, hat sehr viel damit zu tun, dass sie sich auch ihre Autonomie oder ihre Perspektive zurückholen. Denn in dem Moment, wo sie Komik wahrnehmen, sind sie auch ein Beobachter. Und ein Beobachter hat immer auch eine gewisse Distanz. Und dann kann man eben auch über die Dinge lachen. Und gerade in so einem Krankenhaus, also da passieren trotz dessen, dass es ein sehr furchtbarer Ort ist, an dem Menschen Schlimmes passiert, lauter extrem lustige Sachen. Ja, und mich hat das gekräftigt. Mich hat das der Ernsthaftigkeit enthoben, ja. Streckenweise.
Wie würden Sie Ihr erzählerisches Verfahren beschreiben? Es geht ja um sehr viele Dinge, die wirklich so passiert sind, aber vermutlich genauso viele, die Sie frei erfunden haben.
Ich muss ehrlich sagen, also in diesem Roman hält es sich jetzt mal so mit den frei erfundenen Dingen auch etwas in Grenzen. Und zwar, weil es so viel Material im Grunde war und die Komposition dieses Buches so klar vorbestimmt war durch diesen Krankenhausaufenthalt, denn das ist so eine Einheit von Zeit und Ort über diese 9 Tage mit all diesen Abweichungen. Denn ich hatte nachts immer sehr große Angst davor einzuschlafen, weil ich dachte, wenn ich die Augen zumache, kommt vielleicht der nächste Schlaganfall. Und es ist auch durchaus bekannt, dass man nach so einem ersten, noch nicht ganz so schweren Schlaganfall, einen zweiten, vielleicht wesentlich schwereren, erleiden kann. Und deswegen habe ich nachts mir so Geschichten ausgedacht, vorwiegend Reisen, die ich alle erlebt habe. Also mich versucht, genau zurückzuerinnern, um das Gehirn so ganz wach zu halten und klar zu halten. Und wenn dann morgen so das Licht in diese Intensivstation hereindämmerte, dann wichen so die Dämonen der Angst vor mir und ich bin eingeschlafen. Insofern ist das mit der Fiktion in dem Roman so eine Sache. Es gibt immer bei mir, deswegen sind es auch Romane, wissen Sie, es gibt immer die Freiheit, Dinge auch so zu bauen, dass sie zueinander schön stehen. Ja, also die Realität, wenn man sie auf einer rein dokumentarischen Weise erzählen würde, würde bei mir, dann würde ich an so eine Grenze stoßen und mich dann dadurch auch beengt fühlen. Aber ich versuche im Grunde, so wie das ja auch in Grotesken ist oder in bestimmten Kunstrichtungen durch Verfremdung, Überhöhung, Dinge kenntlich zu machen. Es geht mir ja nie darum, zu flunkern oder zu lügen oder sowas, sondern es geht mir darum, durch Fiktion Dinge kenntlich zu machen und ihnen den Schleier so wegzuziehen.
Sie haben Ihr Schreiben auch mal als sehr körperliches Schreiben bezeichnet. Mhm. Also es gibt wenig so Gedankenströme oder innere Monologe. Es gibt schon oft so Situationen, dramatische, komische Situationen. Spielt da die Theaterarbeit, die ja auch was extrem Physisches hat, eine große Rolle beim Schreiben?
Ja, absolut. Wissen Sie, seit fast 30 Jahren mache ich ja auf einer Probe nichts anderes, als es geht immer und immer und immer wieder darum, Situationen zu kreieren. Das ist eigentlich die Hauptaufgabe, aus diesen Textvorgaben die lebendig zu gestalten und sie situativ umzusetzen. Und genauso geht es darum, jeden Abend in der Vorstellung diese Situationen wieder ganz, ganz beseelt, als würden sie zum ersten Mal passieren, das ist der Anspruch der Zuschauer, dabei zu sein, ja, wieder auf die Bühne zu bringen. Und so geht es mir in den Büchern auch. Ich versuche im Grunde, die Dinge erfahrbar zu machen, ja, sehr physisch erfahrbar zu machen, weil ich eben glaube, dass Leser, die das dann wirklich erfahren, ja, dadurch, dass ich das versuche genau zu machen, auch bereit sind, diese großen Ausschläge in die Komik und in die Tragik mitzumachen. Denn das kann die Physis, oder wie soll ich sagen, das kann dadurch, dass das so körperlich ist, kann ich viel schnellere Wechsel vollführen. Und das ist auf der Bühne eigentlich auch so. Ein gutes Theaterstück kann von einer Sekunde auf die andere kippen. Und das wünsche ich mir eigentlich für meine Bücher auch.
Das tun Sie auf jeden Fall, ja. Vielen Dank, Joachim Meyerhoff. Sein Roman Hamster im hinteren Stromgebiet ist der 5. Teil seines Zyklus Alle Toten fliegen hoch und erscheint bei Kiepenheuer und Witsch.